Jetzt Seguin. Seguin ist da. Schuss, Tor. Tor. 2:0. Paolo Seguin hat das gemacht.
Wir sind in Form.
Enorm.
Wir sind der Schlachtruf.
Enorm. Isco. Eierbacke. Frikassee. Schuss vom Tor.
Neues vom Krügelplatz Spezial. Der MDR Sachsen-Anhalt FCM-Podcast zum 50. Jahrestag des Europacup-Sieges. Heute das Achtelfinale im Europacup der Pokalsieger.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres MDR Sachsen-Anhalt-Podcasts 50 Jahre Europapokalsieg des ersten FC Magdeburg. Wir wollen ja uns Runde für Runde ranpirschen an den großen Erfolg in Rotterdam. Und zu Gast ist heute der erfolgreichste Fußballer der DDR. Da sagen die Älteren jetzt schon, wow. Ich sag aber mal für die Jüngeren. Hallo Martin Hoffmann.
Hallo.
Wir schauen nochmal drauf auf die Statistiken. Zweimal Meister, viermal Pokalsieger, Europapokalsieger, WM-Teilnehmer, Olympiasieger, Vaterländischer Verdienstorden in Silber und so weiter und so fort. Habe ich was ganz Wichtiges vergessen?
Nein, es gibt noch andere Sachen, aber die wichtigsten sind genannt.
Erfolgreicher Hobbyangler.
Genau.
Ja, wir wollen einfach mal so ein bisschen schauen, hauptsächlich natürlich auf die zweite Runde, die da gespielt wurde gegen Banik Ostrava, aber wir wollen einfach auch mal so ein bisschen gucken, welche Vorgeschichte gibt's da, wie führte denn der Weg damals aus Gommern zum ersten FC Magdeburg?
Der war eigentlich, ja, wie bei jedem jungen Sportler, der weiter nach oben wollte. Ich wurde irgendwann als Jugendspieler in Gommern gesichtet von Magdeburg, musste dann zum Stützpunkttraining zweimal die Woche. Ja, und dann gab es die Entscheidung KJS für mich und das nahm ich natürlich wahr. Und seit 1968 war ich dann auf der Sportschule.
Und der Weg in die erste Männermannschaft, der ging dann auch irgendwie ziemlich ruckzuck, ne? Ich glaube, ich habe aufgeschrieben, irgendwie Debüt im Juni 73, ersten drei Spiele gleich getroffen.
Ja, das ist richtig. Das ging eigentlich relativ reibungslos. Ich kam von einer Juniorennationalmannschaft aus Italien zurück und hatte dann auch gleich meine ersten Einsätze in der ersten Mannschaft. Und ja, ich muss sagen, das war eine funktionierende Truppe und da war es gar nicht so schwer, als junger Spieler da reinzuwachsen. Und wenn man seine Leistung dann brachte, dann war das eigentlich ganz normal.
Wir haben in der ersten Folge von Axel Tüll gehört, der hat sich seine Fußballschuhe mit weißen Streifen angemalt, damit er Adidas hatte. Was hatte Martin Hoffmann für eine Glücksbringerschuhe?
Nee, da hatte ich eigentlich nichts. Ja, das war schon ein Problem, besondere Fußballschuhe zu bekommen, speziell Adidas. Das war eigentlich nur für Auswahlspieler eine Möglichkeit, an diese Schuhe zu kommen.
Das ging ja dann aber auch ziemlich schnell mit der Auswahl.
Ja, richtig. Darum brauchte ich nicht malen.
So sieht's aus. Ja, es war dann auch die erste Europapokalsaison, ne? Als Jungspund in der Mannschaft. War das was Aufregendes, als es dann in der ersten Runde dann gleich auch schon mal ins kapitalistische Ausland ging nach Breda? Oder nach Rotterdam in dem Fall, ja?
Ja, ich war ja durch die Juniorenauswahl schon im sogenannten kapitalistischen Ausland. Also das war für mich jetzt in dem Sinne nichts Neues. Aber das im Männerbereich zu spielen und dann in solch einem Wettbewerb, das war schon was Besonderes.
Axel Tüll hat gesagt, in der ersten Runde, man hat lieber gegen Mannschaften aus dem Westen sozusagen gespielt, weil er das Gefühl hatte, no, die nehmen einen vielleicht nicht ganz so ernst. Gegen die Ostclubs fand er es ein bisschen schwieriger. Jetzt kam da Banik Ostrava. Wie habt ihr dieses Los dann aufgenommen?
Genauso wie der Axel das gesagt hatte, nicht so positiv. Man wollte auch gerne ins kapitalistische Ausland. Da gab es auch ein paar andere Sachen zu kaufen, die man mitbringen konnte. Das gehörte auch mit dazu. Aber speziell die Mannschaften aus dem Osten waren sehr aggressiv und das hatte sich bei Banik Ostrava dann auch so gezeigt.
Heutzutage ist ja einfach, da hörst du irgendeinen Namen von einer Mannschaft, egal ob du die kennst oder nicht, dann guckst du im Internet nach, siehst irgendwelche Videos. Wie war das damals, als es dann irgendwie hieß, wir spielen gegen Ostrava? Konnte man da überhaupt irgendwas mit anfangen?
Eigentlich wenig, denn ich speziell habe mich für den internationalen Fußball gar nicht so interessiert. Ich habe mehr zu uns geschaut und auf meine Person beziehungsweise auf unsere Mannschaft, habe mich also mit den ausländischen Truppen eigentlich gar nicht so beschäftigt.
Wie hat das Trainerteam gemacht? Wie gab es da irgendwelche Informationen zu dieser Mannschaft? Oder wusste man nur, oh ja, die haben vielleicht ein, zwei Nationalspieler, aber ansonsten, tja, lassen wir uns überraschen?
Naja, so ähnlich. Die Trainer haben sich schon Gedanken gemacht, wie man diese Mannschaft bespielen könnte. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob der Trainer in Ostrava war oder sich ein Spiel von denen angeschaut hat. Auf jeden Fall waren wir gut eingestellt und waren auch darauf gefasst, dass uns eine schwere Partie bevorsteht, beziehungsweise auch eine aggressive Mannschaft uns entgegentreten wird.
Und dann habe ich aber auch so gelesen, dass es in Ostrava, ich glaube, Ulle Schulze hatte irgendwie gesagt, schlechtes Wetter, irgendwie sehr schummriges Flutlicht, dann noch 0-2 verloren. Also so richtig rund war es da nicht, ne?
Nee, das war eine sehr schwierige Aktion, dort überhaupt auf den Platz zu kommen. Die Mannschaft war so aggressiv und ich glaube auch, der Trainer hatte mich dann auch später ausgewechselt, weil ich wurde bestimmt 7-8 Mal schwer gefoult und da hat er mich vorsichtshalber auch runtergenommen.
War das damals auch eher so ein bisschen lange Leine oder war das mit den Schiedsrichtern damals auch noch so, ach, die kamen dann irgendwie, keine Ahnung, aus dem Nachbarland, kurze Wege oder...
Ja, das kann man alles bloß vermuten. Den Eindruck hatte schon gemacht, dass sie uns ein bisschen benachteiligt haben und die Spieler von Ostrava da ein bisschen ja freies Feld hatten.
Also ihr wolltet so ein bisschen die feinere Klinge schlagen und seid dann doch eher von ja ein paar Tretern überfallen worden.
So kann man es nennen.
Gibt es dann vielleicht noch Erinnerungen, waren da möglicherweise FCM-Fans vor Ort?
Ja, waren da und ich glaube, das war der Dr. Ronnebeck, der ist mit dem Oldi dort angekommen. Da gibt es auch noch ein paar Bilder von, wo wir zusammenstehen und fotografiert wurden.
Aber das war damals alles noch ein bisschen dezent.
Ja, das waren einzelne Leute, da sind also nicht so viele hingefahren.
Wie war das dann die Stimmung? Also wenn man jetzt ja da hingefahren ist, eigentlich ein bisschen vernünftig Fußball spielen wollte, dann hast du da schlechte Bedingungen, verlierst da irgendwie 2-0. War man frustriert, überrascht oder war man dann eher so wild entschlossen, so...
Ja, frustriert auf jeden Fall, enttäuscht und ich glaube auch so, das war ja damals so üblich, dass man nach dem Spiel mit der Mannschaft dann zusammen noch essen war. Ja, da kann man sich ja vorstellen, was da für eine Stimmung war. Die Schiedsrichter wurden, glaube ich, von uns auch ein bisschen bedrängt bei dem Bankett. Und naja, also es war sehr mulmig.
Und dann gab es aus Frust ein bisschen Becherovka.
Auch.
Aber war das dann so, dass man dann auch trotzdem gesagt hat, na gut, es ist jetzt zwar das sozialistische Ausland, aber aus Tschechien bringen wir auch was Schönes mit für die Familie.
Ja, also Kleinigkeiten wurden aus jedem Land mitgebracht und weil in Tschechien bietet sich ja das an mit dem Becherovka.
Trikottausch war damals auch schon üblich oder eher nicht?
Also nach dem Spiel hatte keiner das Bedürfnis, sein Trikot zu tauschen.
Gut, dann war natürlich genügend Frust aufgestaut, viel Entschlossenheit da für das Rückspiel. Dann war da irgendwie dann die Vorbereitung nochmal irgendwie so ein bisschen anders oder hat Heinz Krügel dann einfach gesagt, Jungs, wir haben da was gut zu machen, geht raus, Ärmel hoch?
Naja, auf jeden Fall. Ich denke mal, so eine Niederlage wurmt erstmal jeden persönlich. Das ist ja logisch. So wollte man sich ja auch nicht verabschieden. Und die Möglichkeit, doch noch eine Runde weiterzukommen, die war ja auf jeden Fall gegeben. Denn wir hatten eine gute Mannschaft und am Ende hat es sich ja auch gezeigt, dass wir in der Lage waren, auch solches Ergebnis zu neutralisieren bzw. auch umzudrehen.
War da wirklich dieser Glaube, also diese Geschichte von Heinz Krügel, der dann in der ersten Runde gesagt hat, Jungs, hier guckt euch mal das Stadion an und wir wollen hier gerne zum Finale wieder dabei sein?
Ja, ich denke schon, wenn man in solchem Wettbewerb startet und dann will man auch so weit wie möglich kommen und das Ziel, diesen Europacup zu holen, gut, das war ein Wunsch, aber möglich ist eigentlich alles.
War das dann wirklich so immer was Besonderes? Jetzt ist da so ein internationales Spiel oder hat man doch so in der Vorbereitung oder überhaupt eigentlich immer das Gleiche gemacht oder war es dann doch nochmal so ein bisschen eine Spur aufregender?
Ich denke mal schon, das ist ja nur was Besonderes. Erstmal muss man einen Titel holen, um da überhaupt zu starten. Und wenn man dort dann aufläuft, dann ist es logisch, dass man auch das Beste zeigen will, dass man so weit wie möglich kommen möchte. Und da ist schon eine andere Anspannung auf jeden Fall zu spüren.
Und dann der Druck von der Parteileitung, die Deutsche Demokratische Republik würdig zu vertreten?
Das kommt noch dazu. Ich sag mal, gegen die Sozialisten war das nicht so problematisch. Das war noch schwieriger gegen die Kapitalisten.
Schauen wir mal direkt auf dieses Spiel. Es ist natürlich schon eine ganze Weile her. 50 Jahre sind eine lange Zeit. Viele erinnern sich nicht mehr. Aber FCM-Fan Andreas Finzelberg, der hat gehört, dass wir dazu etwas machen wollen, zu dieser zweiten Runde. Und ihm fiel dazu direkt noch was ein.
Ich war an für sich nicht gut drauf, um dahin zu fahren. Ich war 13 Jahre alt. Wir hatten 2-0 verloren in Ostrava. Und habe mir gedacht, oh Gott, deine Kasse von dem Taschengeld ist auch nicht mehr so groß. Es ist kein Flutlichtspiel. Lässt es sein. Aber trotzdem hat es im Kopf Ruck gemacht und denke, warte mal ab, dein Lieblingsspieler ist dabei, da fährst du hin, wir schaffen das. Lieblingsspieler war Martin Hoffmann. Und zwar lag das daran, circa 4 Wochen vorher haben wir 4-1 gegen Zwickau gewonnen. Martin Hoffmann wurde eingewechselt als junger Spund und hat in der 89. Minute und in der 90. Minute aus einem 2-1 ein 4-1 gemacht. Wir sind eine Runde weitergekommen, war super.
Macht's da gleich noch Klingeling?
Ja, sicher. An die beiden Tore gegen Kreuer kann ich mich schon gut erinnern.
Ist doch was Besonderes gewesen, damit Jürgen Kreuel
zuzwingen. Ja, sicher.
Gut, also dann schauen wir direkt auf dieses Spiel. Schlechtes Wetter, plus 12.000 Zuschauer. Ist das irgendwie für einen Spieler wichtig? Ich glaube, Runde vorher war noch richtig gut gefüllt, das Stadion. Rückspiel gegen Breda, jetzt Ostrava, plus 12.000 da.
Ja, das macht schon ein bisschen was, aber im Endeffekt muss man vor 12.000 Leuten genauso spielen wie vor 30.000. Fakt ist, wenn ein Stadion die Mannschaft anfeuert, motiviert das und kann vielleicht in 1-3% noch rauskitzeln. Mhm. Das war nur nicht, aber die 12.000 waren ja am Ende eben auch zufrieden, dass wir das noch gedreht haben.
Kein Flutlichtspiel, warum? Also war ja eigentlich normalerweise üblich, Europapokal, ne?
In der Regel waren es Flutlichtspiele, aber ich weiß nicht, warum. Vielleicht funktionierte unseres nicht. Kann ich nicht beantworten.
War ja noch relativ frisch. Sollte ja eigentlich funktionieren. Ja. Gut, schauen wir mal auf das Spiel. Es gab dann ja das 2-0, was dann für die Verlängerung gesorgt hat. Torschütze, tata, Martin Hoffmann. Wie schon in der ersten Runde gleich wieder getroffen. Gibt es noch Erinnerungen an diese ersten Europapokaltore?
An Breda, das erinnere ich mich nicht mehr so. Aber das gegen Ostrava, da kann ich mich noch genau daran erinnern.
Wie war das?
Ja, das ging ja eigentlich normal los, das verteilte Spiel. Wir bekamen 11 Meter, Wolfgang Abraham hat den dann verwandelt. Und dann ging es bis, ich weiß nicht, 84. oder 85. Minute. Hatte ich dann einen Ball am 16er Eck, so vielleicht 20, 25 Meter vom Tor, dribbelte dann Richtung Tor und habe dann abgezogen. Und der Ball war dann, wie es schien, unhaltbar zum 2-0 eingeschlagen.
Warum ist das so, dass man bestimmte Tore einfach im Kopf behält, während man andere vergisst?
Ja, die Bedeutung ist im Prinzip entscheidend. Das war ja nur die Garantie für die Verlängerung und, wenn man so will, ein Baustein für den Europapokalsieg.
Und es gab dann gleich den nächsten Baustein dann in der Verlängerung und dafür sorgte dann Teamkollege Jürgen Sparwasser.
Es war ein furchtbarer, kalter Tag, hat geregnet und dann ging es bei uns in die Verlängerung. Die Waage ging hin und her, dann ist man an dem bestimmten Punkt, wo man abdrückt. Und dann hieß es also, wir sind weiter und spielen dann in der nächsten Runde. Ne?
Wie habt ihr es dann auf dem Platz erlebt, dann, als es dann klar war?
Da freut man sich natürlich. Ich kann jetzt nicht mehr im Einzelnen sagen, was man da alles von sich gegeben hat, aber auf jeden Fall Riesenfreude.
Aber es ist nochmal was Besonderes, wenn es dann auch so spitz auf Knopf geht, ne?
Ja, auf jeden Fall.
In der Kabine, wie war das dann damals? Ich denke mal, gut, der Kasten Bier hat da gestanden. Die Hälfte der Truppe ist rauchen gegangen und ansonsten lief da irgendwie Musik, hat da einer irgendwas angeschmissen? War das damals dann auch üblich?
Nee, ich glaube Musik hatten wir nicht, aber Schlachtruf wurde schon angebracht. Da war dann der Uli und der Kapitän, der Manfred, die waren ja dann immer dicke da, um solche Sachen dann auch dementsprechend anzufeuern.
Also war Uli Schulze so das Feierbiest?
Ja, der Uli, der... Torhüter und links außen sind Verrückte, sagt man ja.
Okay, was war das Verrückte an Martin Hoffmann?
Ja, dass ich eben solche Tore gemacht habe.
Aber gab es auch so eine Marotte, wo man sagt, also so ein Ritual, viele haben das ja irgendwie und reizen das immer aus und vor jedem Spiel und ich muss sowas machen?
Nee, habe ich eigentlich nicht gehabt.
So, wie war das dann damals im Skat? Habt ihr erstmal einen Tag frei bekommen?
Ja, Nee, ich war ja noch nicht. Ich war ja noch Lehrer.
Ach so.
Ich habe ja noch nicht gearbeitet. Also ich war ja noch Lehrling.
Aber musste man am nächsten Tag antreten?
Nein.
Trotzdem nicht. Gut. Da bin ich ja beruhigt. Aber hat man dann nach diesem Spiel dann irgendwie schon so ein bisschen gemerkt, so, jetzt sind wir ja schon im Viertelfinale, sind ja da eigentlich bloß noch drei Runden?
Ja, wenn man solch Spiel positiv beendet, dann denkt man sicherlich auch ein bisschen weiter und hofft auf ein ordentliches Los. Mehr erstmal nicht.
Was ja dann nicht so ganz funktioniert hat. Biroje Stara Zagora, da muss man erstmal auf dem Globus suchen.
Das ist richtig. Also den Namen habe ich vorher auch noch gar nicht gehört. Das war bei uns üblich. Wir hatten jeder 5 Mark in die Kasse gesteckt und hatten dann die Möglichkeit, den Gegner zu tippen. So, und wer den richtig getippt hatte, der hatte dann den gesamten Betrag bekommen. Ich glaube, bei diesem Los ist das Geld im Topf geblieben, weil keiner auf Biroje Stara Zagora getippt hat.
Also es ging dann in der dritten Runde für den ersten FC Magdeburg nach Bulgarien. Aber davon erzählen wir dann in der nächsten Folge unseres MDR-Podcasts. Danke, Martin Hoffmann.
Nicht zu danken.
Neues vom Krügelplatz Spezial. Der MDR Sachsen-Anhalt FCM-Podcast zum 50. Jahrestag des Europacup-Sieges. Und in der nächsten Folge das Viertelfinale im Europacup der Pokalsieger.